Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, euch hier zu sehen. Schön, dass wir diesen Gottesdienst hier feiern dürfen. Wer mich nicht kennt, ich bin Timo, der Pastor hier dieser Gemeinde. Und ich freue mich immer sehr über die Taufgottesdienste. Das sind so große Highlights des Jahres, weil wir feiern da, dass Menschen irgendwie zum Glauben gefunden haben an Gott und sich jetzt entscheiden und sagen, hey, ich möchte diesen Glauben auch leben. Und wir sind ja eine Freikirche, das heißt, für uns ist die Freiwilligkeit sehr, sehr wichtig. Wir taufen keine kleinen Babys oder so, sondern wir taufen Menschen, die wirklich sagen, hey, ich will das. Ich will das, wirklich von Herzen diesem Gott nachzufolgen. Und so ist das ein großes Fest heute. Vielleicht sitzt du aber auch hier und du sagst, Mensch, mit Taufe und so kann ich gar nichts anfangen. Vielleicht würdest du mitgeschleppt von einem Täufling und dir ist das alles fremd mit Freikirche und jetzt auch mit Gottesdienst und Singen und gerade so eine Aussendung, denkst du, was geht da ab? Und hast viele Fragezeichen im Kopf. Ich mache dir einfach Mut, dich ein bisschen darauf einzulassen, dir mal vorzustellen, es gäbe Gott. Was hätte das für Konsequenzen dann? Ich glaube, wenn man auf dem Gedanken so ein bisschen ist, dann versteht man auch viele Dinge, die hier stattfinden, weil wir sind überzeugt, dass es diesen Gott gibt. Und heute tauchen wir mal ein in der Predigt, jetzt kommen die nächsten 15 Minuten, da tauchen wir mal ein in das Thema Taufe und überlegen uns, warum machen wir das eigentlich? Und für die von uns, die schon längst getauft sind, ist es nochmal so eine Erinnerung daran, was sie damals gemacht haben in der Taufe. Weil da geht es um Kernpunkte des christlichen Glaubens, die unser Leben lang wichtig sind und da lohnt es sich, diese Dinge auch immer mal wieder zu hören und zu vertiefen. Und wenn du mit Gott nichts am Hut hast, dann können dir die nächsten Minuten helfen zu verstehen, was da passiert gleich in der Taufe. Also, warum taufen wir? Das die einfache und die ganz kurze Antwort, die man darauf geben kann, ist die, weil Menschen zum Glauben an Jesus gefunden haben und das jetzt feiern wollen. Ja, mit einem Bund mit Gott. So ähnlich wie man das in einem Ehebund schließt. Ne? Ich bin auch verheiratet, habe da so einen Ring und da hat man auch einen Gottesdienst, haben wir da gehabt, um diese Hochzeit, diese Ehe zu feiern. So ist das auch in der Taufe. Man will das öffentlich zeigen, einen Bund mit Gott schließen, diesen Glauben an Gott auch öffentlich machen. Also, man glaubt an Gott und das wurde schon immer so zum Ausdruck gebracht, seit es die christliche Kirche gibt, dass man da auch tauft, schon im ersten Jahrhundert. Jesus selber hat gesagt, hey, wenn jemand an mich zum Glauben findet, ich möchte, dass ihr an mich glaubt, weil ich liebe euch als Menschen. Ja, das sagt ja Gott zu uns Menschen. Und wenn ihr dann zum Glauben kommt, dann tauft euch, dann lasst euch taufen als Zeichen dafür. Weil nicht nur ihr da zeigt, dass ihr gläubig an mich geworden seid, sondern weil ich auch einen Bund mit euch schließe in dieser Taufe. Und wenn man das verstehen will, dann versteht man das am besten darüber, dass wir Menschen uns ja eigentlich schon seit es uns gibt Gedanken darüber machen, was das Leben ist und wozu wir da sind. Es gibt so diese grundlegenden Fragen des Lebens, die jeder Mensch irgendwann mal hat. Woher komme ich? Warum gibt es mich? Warum gibt es überhaupt etwas? Also viele Philosophen haben da schon viel Literatur drüber geschrieben. Warum gibt es mich? Woher kommen wir? Bin ich geliebt? Ist auch eine Frage, die sich jeder Mensch mal stellt. Was macht meinen Wert als Mensch aus? Sind es andere? Das, was andere über mich denken? Ist es das, was ich selber über mich denke? Ist es das, ob ich dem Schönheitsideal dieser Welt entspreche? Oder gibt es einen tiefer liegenden Wert im Leben eines jeden Menschen? Kann ich Leben sinnvoll gestalten? Gibt es Sinn überhaupt? Gibt es Lebenssinn, der über meinen Tod vielleicht sogar hinausgibt? Gibt es etwas Größeres, als ich selber produzieren kann in meinem Leben? Oder geht es hier nur darum, irgendwie glücklich zu sein? Möglichst glücklich, irgendwie leicht durchs Leben zu gehen, glücklich und erfolgreich irgendwelchen Standards unserer Gesellschaft zu entsprechen? Oder gibt's da noch einen tieferen Sinn? Und wenn es das Glücklichsein ist, was bedeutet Glück denn einfach? Das kann man ja auch mal fragen, oder? Wenn man ein bisschen tiefer nachdenkt, was ist glücklich sein überhaupt? Wer definiert, was Glück ist? Und was passiert, wenn ich tot bin? Ist auch so eine Frage, die sich jeder mal stellt. Oder warum gibt es das Böse in der Welt? Warum haben wir es nicht geschafft, in diesen Jahrtausenden von Jahren, in denen wir hier schon einigermaßen Zivilisation haben, hier auf dieser Welt, das Böse auszurotten. Und man müsste eigentlich, könnte man sich denken, ja, wir entwickeln uns weiter und werden immer besser und Kriege werden immer weniger und man ist immer lieber zueinander und dabei entsteht das Gegenteil. Warum ist das so? Gibt es Gerechtigkeit irgendwann mal? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und so gibt es viele, viele Fragen. Und jeder von uns Menschen hat diese grundlegenden Lebensfragen irgendwann mal. Meistens schieben wir die so zur Seite, wir wollen nichts damit zu tun haben, das Leben ist irgendwie voll und wir versuchen den Alltag irgendwie zu schaffen und rennen so durchs Leben. Aber trotzdem haben wir manchmal diese Fragen, weil das Grundfragen unseres Lebens sind. Und die bewegen uns manchmal. Für mich ist die plausibelste Erklärung für all diese Kernfragen, also diese und noch mehr Kernfragen des Lebens, für mich hat das alles irgendwas mit Gott zu tun. Das ist für mich am plausibelsten, am nachvollziehbarsten, am logischsten. Und jetzt haben wir heute Morgen nicht die Zeit, da groß drüber zu philosophieren, warum ich das glaube und warum ich denke, dass das das Beste und das Plausibelste ist, wie wir auch im 21. Jahrhundert noch diese Fragen mit Gott beantworten. Aber wir haben nicht diese Zeit, aber wir haben Menschen, die selber beantworten können, warum sie selber zu diesem Glauben gefunden haben. Und das ist so ein schöner Moment heute im Taufgottesdienst, dass die Leute mal selber zu Wort kommen, wie das war mit ihnen und Gott. Und so haben sie selber auch ein Glaubensbekenntnis unterzeichnet, jeder Täufling, in dem so Sachen drinstehen, dass sie an Gott glauben, der wie ein Vater ist für sie. Dass sie an Jesus glauben, der ihnen beisteht, auch in schwierigen Zeiten des Lebens. Und anderes mehr steht da drin. Also Kern der Taufe ist eben diese Erfahrung. Diese Erfahrung, dass es Gott gibt und dass es ihn nicht nur als Denkkonstrukt gibt oder als Krücke für Leute, die sonst nicht anderes glauben können oder die sich halt nicht besser wissen, sondern dass es da einen Gott gibt, den man wirklich erleben kann, den man erfahren kann, der im Alltag eingreift und mit einem durchs Leben geht. Und das ist der Grund dann für die Täuflinge, sich taufen zu lassen, weil sie das erlebt haben. Inhaltlich hat die Taufe aber auch eine Bedeutung, eine symbolische Bedeutung. Und darüber hat Paulus schon geredet. Paulus war ein Mann, der Teile des Neuen Testaments geschrieben hat, eine wichtige Person im Neuen Testament. Der hat im ersten Jahrhundert nach Christus gelebt und große Teile des Neuen Testaments geschrieben. Und ein Teil heißt, ist der Brief an die Römer, den er geschrieben hat, der Römerbrief. Und in Kapitel 6, da lesen wir Folgendes. Römer Kapitel 6, und wenn es klappt, dann sehen wir das genau jetzt an der Wand. Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichliche herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Wenn wir das lesen, dann merken wir schon, altes Deutsch, ne? Jemand, der das ganz früher geschrieben hat, vielleicht ist es uns nicht sofort erkenntlich, was Paulus damit meint, aber deswegen sage ich ein paar Sätze dazu. Was er meint, ist in der Taufe, da werden wir eins mit Christus in drei Punkten. Ja, wir sind mit ihm gestorben, mit ihm begraben und mit ihm auferstanden. Die meisten in Deutschland wissen aus der christlichen Prägung, die dieses Land noch hat, noch, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist und dass er am Kreuz gestorben ist. Dass er gesagt hat, ich liebe euch so sehr, dass ich mit euch zusammen sein will. Und die Menschen dann entschieden haben, dort ihn zu töten. Und er ist gestorben, so sagt es die Bibel, begraben worden und nach 3 Tagen wieder auferstanden. Und aus diesem christlichen Glauben heraus, da sagt Paulus jetzt, da sind wir parallel mit Jesus. Da haben wir Dinge erlebt und erleben in der Taufe. Da erinnern wir uns nochmal an Dinge, die Jesus für uns erlebt hat und die wir mit ihm gemeinsam erleben können. Was bedeutet das? Ich hole auch mal wieder ein bisschen aus, um zu verstehen, warum Jesus da auf diese Welt gekommen ist und warum wir die Taufe feiern. Ich glaube, es ist ein Grundproblem, dass wir Menschen haben, dass wir es nicht auf die Kette kriegen, in der Breite der Menschheit so richtig gut miteinander umzugehen. Wenn wir so die Nachrichten-App öffnen, dann sehen wir das. Neben schönen und positiven Nachrichten, da sehen wir da vieles, was auch schiefläuft in dieser Welt. Ja, wir hören was von weltweiten Krisen. Wir hören von führenden Politikern auf internationaler Ebene, von denen wir überhaupt gar nicht mehr wissen, sagen sie jetzt die Wahrheit oder sagen sie nicht die Wahrheit. Wir sehen Egoismus, wir sehen Nationalismus und Protektionismus, wie wir sie schon lange nicht mehr gesehen haben in unserer westlichen Welt. Wir sehen dort, wie von Kriegen berichtet wird, wie von dem dadurch verursachten Leid berichtet wird. Und wir sehen ja meistens nur ein paar Ausschnitte von dem, was auf dieser Welt an Leid passiert. Und es gäbe da ja noch so viel mehr zu sehen. Und wer da mal recherchiert, der ist mitunter bestimmt auch schockiert über das, was er da findet. Wir sehen aber auch in Deutschland in der Entwicklung der Gesellschaft, in der Entwicklung der Kriminalstatistiken, in der Entwicklung, wie wir miteinander umgehen, wie wir auf Social Media miteinander umgehen, wie wir Dinge kommentieren, wie wir Leute in Schubladen stecken, wie wir lieblos miteinander umgehen, wie auch vielleicht in Familien manchmal Streit herrscht oder in Freundschaften oder wie wir Mobbing erleben in Schulen oder auf dem Arbeitsplatz oder. Da kann man ja endlos weitermachen. Und irgendwie scheinen wir als Menschen so ein Problem zu haben. Und man muss kein Prophet sein, um zu merken, dass das irgendwie ein grundlegendes Problem ist. Dass wir alle damit kämpfen. Jeder Mensch kämpft mit Verletzungen. Es ist auch mitunter erschütternd zu sehen, wie die psychischen Krankheiten in Deutschland gestiegen sind in den letzten Jahren. Also wir sehen das irgendwie in uns Menschen, dass wir als Menschen so ein Grundproblem haben bei manchen Themen im Leben. Und in dem Ganzen, da reihen wir uns ein, jeder von uns. Ich glaube, wir alle, wir haben Sehnsucht nach dem Guten, oder? Jeder von uns will gut leben, will das Gute tun und will auch gut behandelt werden. Wir haben diese Sehnsucht nach dem Guten, nach einer guten Gesellschaft auch. Und wir haben auch den Sehnsucht nach Frieden und wir haben auch Sehnsucht nach Liebe untereinander. Es hört sich für jeden gut an, wenn man sagt, ich träume von einer Gesellschaft, in der wir einander respektieren, liebevoll miteinander umgehen und Frieden haben. Also in dieser Sehnsucht, da sind wir eins. Ich denke, da kann jeder mit einklinken. Aber wir sind auch mit dem Bedürfnis eins, dass wir zu unserem Recht kommen, oder? Jeder will ja selber auch eigene Lebensziele erreichen. Und wenn es sein muss, dann auch auf Kosten anderer. Weil die Welt halt so funktioniert, oder? Wir sind ja selber auch verletzt, oder nicht? Und wir leben in einer Welt, in der man einigermaßen hart sein muss, dass man da durchkommt. Und da kann man nicht immer lieb sein, oder? Und so merken wir das auch in unserem Herzen. Irgendwie diese Sehnsucht danach, sich selbst zu behaupten, manchmal auch auf Kosten von anderen. Und wir merken, wie wir selber Probleme haben, vielleicht zu vergeben, vielleicht Beziehungen gut zu leben, vielleicht dem anderen höher zu achten als uns selbst oder solche Dinge, die für ein gutes Miteinander eigentlich notwendig sind. Und dann merken wir vielleicht in unserem Herzen auch, dass da eine Unruhe erkennbar ist. Eine Unruhe, eine Friedelosigkeit. Jeder Mensch kennt das irgendwie. Auch Maslow hat das so beschrieben, ja, wenn in seiner Bedürfnispyramide. Wenn wir ein Bedürfnis gestillt haben, dann kehrt das nächste Bedürfnis wieder ein. Wir sind irgendwie nie richtig zufrieden. Oder nur zeitweise. Wir haben so ein Gefühl, und ich denke, da kann man einklinken, wenn man auf dieser Welt liest und einigermaßen ehrlich und mit offenen Augen durchs Leben geht, dass irgendwas, was nicht in Ordnung ist mit dieser Welt und mit uns. Und warum das alles so ist, ist eine interessante Frage. Ich glaube, wir haben als Einzelne die Beziehung zu dem wahrhaft Guten verloren. Zu dem wahrhaft Guten, das, was wirklich gut ist. Und wir Christen, die wir an Gott glauben, wir würden dann sagen, nicht nur die Beziehung zum wahrhaft Guten, sondern die Beziehung zu Gott, weil er ist das wahrhaft Gute. Die haben wir verloren. Auf den sind wir Menschen eigentlich hingeschaffen. Wir spüren, dass da bei Gott was Gutes ist. Ja, die ganze Verfassung, die wir haben und das Grundgesetz der meisten gesunden Demokratien auf dieser Welt, der basiert auf diesem christlichen Glauben. In den meisten Grundgesetzen ist das sogar drin, in Verantwortung vor Gott und diesen Menschen. Und inhaltlich gesehen sind da diese biblischen Werte drin. Der Nächstenliebe, dass der Mensch eine Würde hat und jeder Mensch wertvoll ist. Das ist ja nichts, was uns die Evolutionstheorie lehrt, in der die Macht des Stärkeren gewinnt, sondern das ist ja was zutiefst von dieser selbstlosen Liebe kommt, die Gott uns vorlebt. Und so merken wir, da ist irgendwas mit drin, mit den Werten und mit dem wahrhaft Guten, dass wir Menschen verloren haben. Und wir merken, dass da auch was in unserer entchristlichen Welt bröckelt. Und das tut unserer Gesellschaft nicht unbedingt gut. Der Kirchenvater Augustin, der hat mal gesagt, unruhig ist unser Herz, bis dass es Friede findet in Gott. Da fehlt irgendwie was in unserem Herz, hat er schon festgestellt in Beobachtung von sich selbst. Er ist ja erst ganz spät später zum Glauben gekommen. Aber auch in Beobachtung mit anderen Menschen und in seiner Zeit. Da gibt es etwas Unruhiges in unserem Herzen, das ist unruhig, dass es Frieden findet in Gott. Wir sind als Menschen auf Gott hin geschaffen. Und deshalb kam Jesus. Weil Gott uns so sehr liebt, kam er auf diese Erde. Und was passiert, wenn das Vollkommene, also wir glauben, dass Jesus ein Teil des Dreieinen Gottes ist, wenn dieses Vollkommene, Göttliche auf diese Welt kommt, die nicht vollkommen und nicht göttlich ist, was passiert dann? Ja, es eckt an. Es eckt an. Ich mache mal ein Beispiel, versuche das mal runterzubrechen. Ich bin ja mit einer Deutschlehrerin verheiratet. Und wie ist das mit Deutschlehrern? Es ist ja so, wenn die dann Fehler irgendwo sehen, Rechtschreibfehler, dann macht das was mit ihnen. Ja, vielleicht kennt ihr das. Oder vielleicht seid ihr selbst, auch wenn ihr kein Deutschlehrer seid, so, dass ihr, wenn ihr eine Speisekarte seht und ihr seht da ganz viele Rechtschreibfehler, dass ihr am liebsten den Rotstift rausholen würdet und da mal richtig kräftig tätig werden würdet. Also da kommt das Gute, das Richtige, ja, das trifft dann irgendwo auf etwas, das fehlerhaft ist. Und wie kann man damit umgehen? Also entweder streicht man den Fehler durch, man vernichtet den Fehler und malt mit Rotstift drüber. Oder das Zweite ist, man versucht es zu ignorieren. Man schlägt die Speisekarte zu, legt es weg, will nichts mehr damit zu tun haben. Das ist auch eine Lösung. Oder, und das ist der mühevolle Weg, rein theoretisch einfach mal, man würde mit dem Autor reden. Würde sagen, hey, das ist schöne Speisekarte, leckere Sachen, aber da sind Dinge falsch. Ja, dann macht man sich sehr unbeliebt. Ja. Macht man sich wirklich unbeliebt, wenn man andere auf seine Fehler hinweist, normalerweise. Aber man könnte dann mit diesem Menschen Schritte gehen, damit der Mensch die Rechtschreibung lernt. Jetzt ist Rechtschreibung nicht so ein super wichtiges Thema im Leben von uns Menschen, aber Jesus schon. Jesus hat das gemacht. Er hat gesehen, dass vieles in dem Leben, wie wir als Menschen das Leben nicht in Ordnung ist, mit Fehlern behaftet ist, mit unerfüllten Sehnsüchten behaftet ist, dass wir aus eigener Kraft nicht irgendwie zurückkommen zu Gott, nicht zum guten Leben so gänzlich richtig hindurchdringen über die Jahrtausende hinweg. Und dann kam er. Er zeigt uns da mit dem Tod am Kreuz, da gibt es etwas, das grundlegend falsch läuft in unserem Leben. Wir haben den Bezug zu Gott und damit den Bezug zum wahrhaft Guten verloren. Und das ist natürlich unbequem. Das gefällt uns natürlich nicht. Und die Menschen damals haben das gemacht, was die meisten Menschen heute auch machen. Sie schieben Jesus beiseite. Sie radieren ihn aus dem Leben. Teil davon von der frühen Gesellschaft, er hat ihn tatsächlich dann am Kreuz zum Tode verurteilt. Weil man das nicht aushalten kann, dass man auf Fehler hingewiesen wird. Und gleichzeitig, obwohl das unbequem ist für uns, obwohl wir an Jesus selber sehen, dass wir das nötig haben, dass jemand stirbt für uns, das ist ja total unangenehm, ne? Diese Behauptung. Das ist ja total unangenehm. Aber obwohl sie uns das aufzeigt, streckt uns gleichzeitig auch Jesus die Hand entgegen und sagt, hey, komm doch wieder zurück zu mir. Ja, um bei dem Bild der Rechtschreibung zu bleiben, hey, ich komme zu dir, gib mich auf deine Ebene, zeige dir auf die liebevollste Art und Weise, dass du einen Fehler gemacht hast, indem ich mich mit dir identifiziere, selber Mensch werde. Und für dich und mit dir zu sterben und zeige dir das und zeige dir, wie man gut lebt. Lernt doch wieder neu ein Leben zu leben, wie es eigentlich gedacht war. Das ist das Anliegen von Jesus. Und die Taufe besagt nun, da machen wir uns eins damit. Wir sind uns bewusst, dass wir zwar tolle und wertvolle Menschen sind. Jeder Mensch ist sehr wertvoll, von Gott geschaffen.
ein unglaublich wertvoller Mensch. Ganz egal, wie er lebt, er ist in sich wertvoll. Wir sind tolle und wertvolle Menschen, aber wir sind eben auch Menschen, die Fehler machen. Und der fromme Begriff für diese Fehlerhaftigkeit und für das getrennte Leben von Gott, ja, das lautet Sünde. Ganz unpopulärer Begriff, wird auch in unserer heutigen Zeit oft anders verwendet, für Eisessen zum Beispiel oder Kuchenessen. Erlebt die kleinen Sünde des Lebens, werden wir manchmal in der Werbung aufgefordert. Aber das hat ja gar nichts mit diesem ursprünglichen Begriff zu tun, sondern da ist ja dieses Leben ohne Gott gemeint. Und die Taufe symbolisiert, im Untertauchen mache ich mich eins mit Jesus, der wegen dieser Sünde gestorben ist. Und im Auftauchen, da tauche ich zu neuem Leben mit diesem Gott auf. Und dann will ich mehr und mehr aus dieser Kraft leben, die Gott mir schenkt. Da ändert sich nach und nach auch das Wertegerüst, das ich habe, wenn ich anfange, mit diesem Jesus als Lehrer des Lebens, des wahren Lebens unterwegs zu sein. Zum Beispiel versuchen wir, andere Menschen zu lieben, wie Jesus uns liebt. Ja, so dieses bekannteste Gebot in der Bibel ist, glaube ich, dass wir den Nächsten lieben sollen. Christentum wird auch oft als Religion der Liebe bezeichnet, eben weil dieser Liebesbegriff so zentral ist. Wir lieben den Nächsten wie uns selbst. Und die Tatsache, dass wir anders leben wollen, mehr nach den Maßstäben, die Gott für uns hat, die hat uns auch bei manchen so den Vorwurf eingebracht, dass wir Christen uns für was Besseres halten. Aber das stimmt so gar nicht. Und das erleben wir hier in der Taufe ganz anders. Das Zentrum des Christseins ist es nicht, dass wir besser sein wollen als andere, sondern das Gegenteil. Wir haben erkannt, dass wir als Menschen eigentlich so verloren sind an uns selbst und an uns, an die Gesellschaft und an die Herausforderungen dieses Lebens, dass wir Jesus brauchen. Und das macht uns nicht besser. Vielleicht macht es unseren Blick ehrlicher auf uns selbst. Vielleicht können wir es mehr aushalten, ehrlich über unsere Probleme und über unsere Begrenzungen zu reden. Aber das macht uns nicht zu besseren Menschen, sondern wir feiern in der Taufe und wir glauben eigentlich an Gott wegen dieser Bedürftigkeit, die wir alle Menschen haben. Das ist eigentlich eine sehr demütigende Erfahrung, aber eben auch eine befreiende, eine volle Hoffnung, weil es diesen Gott ja gibt. Er ist erfahrbar. Wir können heilsame Erfahrungen mit ihm machen. Wir werden das vielleicht nachher noch hören in den Zeugnissen. Dass er uns im Leben beisteht, dass er uns hilft, durch dieses Leben zu gehen. Wir können inneren Frieden finden. Wir können Veränderungsprozesse zulassen, Vergebungsprozesse zulassen. Wir können zu einem tieferen Frieden in unserem Leben durchdringen. Gottes Nähe können wir spüren, seinen Trost spüren, anders mit Herausforderungen im Leben umgehen. Und sogar im Tod können wir hoffnungsvoll sein. Weil wir wissen, dieser Gott hat ein ewiges Leben für uns vorbereitet, dann in einer perfekten Welt. Und jetzt will ich nicht mehr viele, viele Worte machen. Das ist das Prinzip der Taufe eigentlich. Ne? Die Täuflinge werden gleich von sich erzählen und da wird das Ganze nochmal anschaulicher. Aber ich habe doch noch einen praktischen Vorschlag an dich. Wenn du mit Gott noch nichts anfangen kannst, dann mache ich dir einfach Mut, diesen Gedanken, dass es Gott gibt, an dich ranzulassen. Einfach danach zu suchen, was dahinter steckt. Wir haben keine Absicht, irgendjemanden zu überreden, aber wir wollen das auch ehrlich weitergeben, was wir erlebt haben. Und deswegen mache ich dir Mut, da mal auf die Suche zu gehen, Fragen zu stellen, warum ich zum Beispiel so überzeugt davon bin, dass das eigentlich das Redlichste und das intellektuell Zufriedenstellendste ist, an Gott zu glauben. Schreib mir gerne Mail mit solchen Fragen. Und wenn du schon mit Gott unterwegs bist, dann kann es sein, dass du nochmal neu mit Gott durchstarten möchtest, dass du ihm den Glauben wieder mehr in dein Leben mit einbeziehen möchtest, auch indem du das siehst, wie die Täuflinge sich taufen lassen. Vielleicht erinnert sich das an deine eigene Taufe. Okay. Jetzt bete ich mit uns und dann habe ich genug geredet, dann dürfen die Täuflinge nach einem Lied selber erzählen. Vater Mimmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich mit uns identifizierst, was mit uns zu tun haben willst, dass du in Jesus Mensch geworden bist, für unsere Schuld gestorben bist, dass du Leben und wahren Frieden für uns bereithältst. Und ich bete, dass wir das immer wieder neu erleben, in unserem eigenen Leben. Amen.